Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Den Menschen zu verbessern ist ein alter Traum der Philosophie, aber inzwischen auch der Genetik. Ob es den optimierten Menschen vielleicht längst gibt, ob ohnehin alles von den Genen abhängt und man wenig tun kann, oder ob wir uns stammesgeschichtlich viel weniger entwickelt haben, als uns lieb ist, ist heute unser Thema.
Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Menschen seien die radikalsten aller sozialen Wesen, erfährt man aus dem Buch des Evolutionsbiologen Kurt Kottruschall. Worum es dem Forscher grundsätzlich geht, verrät der Titel. Mensch, woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen, heißt sein Abriss. Kurt Kottruschall ist jetzt in der Lesart zu Gast und sitzt im Studio in Wien. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag nach Berlin.
Da Sie sich nun ausgerechnet als Evolutionsbiologe mit dem Menschen beschäftigen, wie ist es denn mit dem Menschen? Ist er eigentlich doch nur so eine Art weiter ausgebildetes Tier?
Ich möchte fast sagen, wer soll sich sonst mit Menschen beschäftigen, wenn nicht Evolutionsbiologen? Viele Richtungen beschäftigen sich mit Mensch, die sogenannten Humanwissenschaften, aber die verwenden vor allem einen menschlichen Spiegel. Das Problem ist, dass man sie in diesem Spiegel eigentlich nicht wirklich erkennen kann. Das heißt, was Evolutionsbiologen oder Biologen allgemein machen, ist, sie pflegen den vergleichenden Ansatz. Das heißt, wir extrahieren aus dem Artvergleich Prinzipien des Verhaltens der Evolution, der Funktionsweisen etc. Und die gelten natürlich auch für Mensch. Das heißt, Menschen stehen selbstverständlich mit beiden Füßen in der Evolution. Wir sind evolutionär gewordene Wesen. Allerdings habe ich mit der Idee, dass wir doch nur eine von vielen Arten von Tieren auf dieser Welt sind, keine große Freude, weil das wird weder den anderen Tieren noch uns gerecht. Wir haben unsere Alleinstellungsmerkmale, wenn die auch nicht so zahlreich sind, wie wir früher glaubten. Wir sind die einzigen wirklich reflektierenden Wesen. Wir sind die einzigen, die eine derart hochentwickelte, komplexe Symbolsprache verwenden. Und das hat natürlich Konsequenzen, weil wir so ein großes Gehirn haben, weil wir diese Symbolsprache entwickelt haben, sind wir auch die komplexesten aller sozialen Wesen. Und das könnte ich auch durchaus belegen und tue es im Buch auch.
Es gibt ja in der Philosophiegeschichte auch schon immer Überlegungen dazu. Zum Beispiel bei Augustinus, erinnere ich mich, heißt es doch, dass ein Mensch ist durch Sprache. Sie haben jetzt schon andere Momente auch angerissen. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären? In welchem Moment setzt dann evolutionsgeschichtlich das Menschsein ein für Sie?
Das kann man nicht so hart sagen, weil sozusagen der Sprung zu einer entwickelten Symbolsprache vermutlich nicht von heute auf morgen gegangen ist, sondern doch ein paar Jahre oder Jahrtausende gebraucht haben wird. Aber wenn man sich nur die Entwicklung der Hirngrößen anschaut, dann kommt man darauf, dass etwa mit dem Zeitpunkt, ab dem auch die Paläontologen die Entstehung des Homo sapiens sapiens ansetzen, vor ungefähr 300.000 Jahren, dass da wirklich die Gehirngröße beginnt zu explodieren. Das heißt, es liegt nahe anzunehmen, dass das der Zeitpunkt war, in dem wir begannen, über uns zu sprechen, uns Gedanken zu machen, wer wir sind, woher wir kommen. Spirituelle Wesen wurden und auch an der Umwelt interessierte Wesen. Letztlich ist ja die moderne Naturwissenschaft auch eine Art, sich die Welt zu erklären.
Stecken wir denn eigentlich immer noch in einem Domestizierungsprojekt? Davon ist ja bei Ihnen auch die Rede.
Das ist eine heikle Geschichte. Also in der Menschwerdung geht es sicher um eine Vergrößerung des Gehirns, um ein Tuning der Gehirnfunktion. Wir haben ja nicht nur im Vergleich zu unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, die 400 Kubikzentimeter Gehirnmasse, Volumen haben, haben wir an die 1250 Kubikzentimeter, sondern unser Gehirn ist auch wesentlich aktiver, ist genetisch etwas anders aufgestellt. Das heißt, wir fahren sowas wie mit einem Formel 1 Gehirn durch die Gegend, während unsere Verwandten immer noch mit dem Volkswagen Standardmotor durch die Gegend tuckern. Also das sind die Unterschiede und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Ob wir immer noch zu tun haben mit dem Domestizierungsprojekt?
Ja. Die Frage habe ich deswegen vergessen, weil ich am liebsten ausgewichen wäre, weil die Idee der Selbstdomestikation des Menschen, die ist ja schon älter, die stammt im Wesentlichen auch von Konrad Lorenz, basierend auf den Ideen von Arnold Gehlen, Mensch als Mängelwesen und so. Und davon sprechen wir heute nicht mehr. Konrad Lorenz meinte noch, zum Beispiel in seinem ziemlich unseligen Machwerk Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit von 1973, da meinte er noch, dass das Leben als Zivilisationsmensch dazu führen würde, dass die zu einer genetischen und auch sozialen Verlotterung führen würden. Und auf diesem Dampfer sind wir heute nicht mehr.
Auch also ein Niedergang nicht, mit allem.
Ja, also das ist auch fachlich nicht haltbar. Wir sehen ja heute auch domestizierte Tiere nicht als degenerierte Version ihrer wilden Verwandten, sondern als ein Leben mit Menschen angepasste. Was hat es mit der neuen Selbstdomestikation auf sich? Das ist ein Konzept, das von Brian Hare und von anderen kommt in den letzten Jahren. Die haben unter anderem gesehen, dass die Schimpansen nördlich und südlich des Kongos, die Bonobos und die echten Schimpansen, völlig andere soziale Organisation haben, während die Bonobos sehr nett miteinander umgehen, sozusagen auf soziale und sexuelle Kompetenz setzen, sind die Schimpansen nördlich des Kongo, obwohl sie nahe verwandt sind, Gewaltherrscher. Warum dieser Unterschied? Auf guten theoretischen und Wissensgrund hat man gemeint, Bonobos hätten sich selbst domestiziert. Das heißt, es gab einen starken Selektionsdruck auf nett und zuvorkommen sein. Denn Männchen, die es nicht waren, haben bei den Weibchen nichts erreicht. Und das ist eine Idee, die kann man tatsächlich auf Menschen vorsichtig versuchen umzulegen, denn seit der Altsteinzeit sind unsere Gesellschaften wesentlich komplexer geworden und es liegt nahe, dass die soziale Kompetenz, die geistige Leistungsfähigkeit, das gut miteinander umgehen, das Kooperieren ziemlich unter Selektionsdruck stand, auch von Seiten der Partnerwahl her. Also das ist alles sehr plausibel und es ist gar nicht weit hergeholt, dass wir uns heute als selbstdomestizierte Version unserer altsteinzeitlichen Vorfahren betrachten. Das hat entsprechende Konsequenzen auch und nicht nur positive. Also gruppenintern sind wir netter geworden, aber nicht unbedingt netter zwischen den Gruppen oder zu Fremden.
Gibt es denn Universalien, die alle Menschen teilen?
Jede Menge. Da gibt es instinktive Komponenten, etwa wie wir unsere Emotionen ausdrücken. Das machen alle Menschen auf der Welt gleich. Dann gibt es dieses alte soziobiologische Erbe, zum Beispiel das Streben nach Macht und Einfluss liegt in der Sexualität begründet. Auch das werden wir nicht los. Und die ganz schlimme Xenophobie, ne? Da kamen Biologen in Verruf, weil sie gesagt haben, die Skepsis gegenüber Fremden sei in den Genen und wir müssen, und das stimmt ja alles nicht, ne? Was wirklich angelegt ist in uns, ist ein reges Interesse am Fremden, nicht immer nur freundlich, aber ein reges Interesse zunächst. Und ob das jetzt in freundliche Gastfreundschaft oder in skeptische Abwehr bis in Gewalt geht, das hängt sehr vom sozialen Kontext ab und vom gesellschaftlichen Kontext ab. Und so ist es mit den meisten dieser Universalien. Also zu glauben, die Universalien versklaven uns, machen uns zu biologischen Automaten, wäre ein völlig falsches Konzept. Im Gegenteil, wir sind Menschen, wir haben unsere Ausstattung mitbekommen. Die macht uns allerdings derart flexibel, derart reiche Ausbildung von kulturellen Unterschieden erlaubt, dass manchmal der Blick auf den Wald vor lauter Bäumen verloren geht. Ne?
Woher wir als Menschheit kommen und wer wir sind, das haben wir jetzt schon im Gespräch mit Kurt Kortruschall umrissen. An welchem Punkt, würden Sie sagen, sind wir denn jetzt inzwischen angelangt, evolutionsbiologisch?
Naja gut, unter den anderen Tieren sind wir die kognitiven Spezialisten geworden, da besteht kein Zweifel. Und wenn man extrapolieren würde, wie es in den nächsten paar tausend Jahren weitergeht, könnte man vielleicht annehmen, dass wir in 5000 Jahren, so es uns dann noch gibt, ein Gehirn von ungefähr 1500 Kubikzentimeter mit uns herumschleppen. Zweifel sind allerdings angebracht, weil jetzt bereits die hohe Leistungsfähigkeit des Gehirns offenbar mit einer hohen Fehleranfälligkeit und mit einer hohen Störungsanfälligkeit erkauft wird. Wenn Kinder und wenn Erwachsene nicht in optimalen sozialen Settings leben, dann neigt dieses Gehirn sehr zur Ausbildung von einer unglaublichen Zahl von mentalen Störungen. Und das sehen wir ja heute, nicht? Mit den Angststörungen, mit den Essstörungen. Kaum einer von uns kommt durchs Leben, ohne einmal in so ein Problem reingefallen zu sein. Und das ist ein starkes Indiz dafür, dass wir schon sehr, sehr hochgetunte Gehirne haben. Und also wenn man sich überhaupt Gedanken macht, werden die Menschen vielleicht in 10.000 oder in 100.000 Jahren, wenn es uns dann noch gibt, völlig andere Entwicklungen gemacht haben, dann sind Zweifel angebracht, weil aus Spezialisierungen kommt evolutionär nie etwas Neues, sondern die spezialisierte Arten sterben immer irgendwann einmal aus. Und so wird es uns, so leid es mir tut, auch gehen. Ich hoffe natürlich, dass es noch eine Zeit lang dahin geht. Die spannende Frage momentan ist ja aber, wie kommen wir mit unseren typisch menschlichen Inventaren, Universalien, an sozialen Erwartungen, an Erwartungen an unsere Umwelt zurecht in einer Welt, die zunehmend dominiert ist von einer ungeheuren Rasanz der Entwicklung von technologischen Neuerungen.
Da würde ich gerne einhaken, ja. Denn gerade in diesem Zusammenhang scheint sich ja im Moment sehr, sehr viel zu ändern. Haben neue Technologien, zum Beispiel das Smartphone, denn eine Auswirkung auch auf die Evolution möglicherweise?
Naja, neue Technologien haben zunächst immer eine starke Auswirkung auf gesellschaftliche Strukturen und Organisationen. Die Frage ist immer, werden neue Technologien zum Wohle von Mensch und Biosphäre verwendet werden? Und das hätten wir ja im Moment ganz dringend nötig. Oder wird es so sein, wie so oft in der Geschichte vorher, dass neue Technologien von den Mächtigen monopolisiert werden und dass es einer ganz kleinen Schicht von Vermögenden und natürlich von Wissenden, von denen werden die sich den Nutzen dieser Technologien unter den Nagel reißen und versuchen, ihre Herrschaft zu sichern. Also momentan gibt es keinen großen Grund, allzu optimistisch zu sein. Die einzige Chance, die wir haben, uns dagegen zu wehren, ist hemmungslos auf Bildung zu setzen, und zwar weltweit. Und zweitens ein ganz, ganz starkes Auge darauf zu haben, dass unsere demokratischen Strukturen nicht den Bach runtergehen. Und auch dafür gibt es ja weltweit immer wieder Anzeichen im Moment.
Ich möchte noch mal einhaken bei dem Begriff des Wandels der Biosphäre. Was heißt das denn evolutionär für den Menschen, wenn sich die Umwelt so verwandelt? Kann er sich vielleicht sogar anpassen?
Na Gott, diese Frage hat zwei Komponenten. Erstens haben wir die biologischen Mechanismen der Anpassung, und da halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die in gewissen Bereichen erfolgt, dass wir uns an eine wärmere Umgebung anpassen etc. Nicht ganz ohne Brösel sozusagen. Allerdings, was die Veränderung der Biosphäre betrifft, den Klimawandel, vor allem das Aussterben der Arten, was ja sozusagen unsere ganze Lebensgrundlage verändert, wir können auf die Fülle dieser Veränderungen nicht mit biologischer Anpassung, also mit evolutiven Anpassungen reagieren, das wird nicht funktionieren. Die Veränderungen gehen zu rasch vonstatten. Jetzt gibt es Leute, die natürlich Technologiefantasien haben. Ach, die jetzigen Probleme, das macht ja überhaupt nichts. Wenn die Zeit kommt, dann werden sich Leute schon technische Lösungen einfallen lassen. Also man setzt auf technische Lösungen für letztlich durch menschliches Verhalten verursachte Probleme. Und das ist natürlich extrem gefährlich und extrem kurzsichtig. Das heißt, es wird uns schon nichts anderes überbleiben, als den mühsamen Weg zu gehen und das eigene Leben und das Leben auf der Welt so zu ändern, dass wir auch unseren Enkeln eine Biosphäre hinterlassen, in der sie leben können und auch wollen.
Als Geisteswissenschaftlerin staune ich ein bisschen, Herr Kottruschall, über Ihre doch sehr unbekümmerte Art, sehr viel in den Blick zu nehmen. Also von der Entstehung des Menschen über Geschlechterverhältnisse bis zum Klimawandel. Was nützt es uns, mehr zu wissen über unsere evolutionsgeschichtlichen Wurzeln?
Darin liegt unsere einzige Chance, die momentane Krise zu bewältigen. Also mit den Menschenbildern, die die Geisteswissenschaftler geliefert haben, die Philosophie der letzten 3000 Jahre hatte letztlich im Kern ein einziges zentrales Programm, die abendländische Philosophie, nämlich den Menschen zu transzendieren, von Natur zum Geisteswesen zu machen und uns von Tieren und Natur zu emanzipieren. Und das ist eigentlich profund schiefgegangen. Dass wir Geisteswesen sind, das sei ja nicht bestritten. Aber unsere Natur zu vergessen, hat uns unter anderem diese Probleme gebracht. Warum traue ich mir heute das zu, zumindest in Überschriften eine Synthese zu wagen? Ganz einfach, weil die Wissensfortschritte der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte, aber auch der letzten 2 bis 3 Jahre enorm waren. Also der Fortschritt geht so rasch vonstatten, dass man gar nicht mehr mitkommt. Und ich wäre auch der Letzte, der sagt, das ist die Wahrheit, um Gottes Willen. Also der ganze Mensch zwischen zwei Buchdeckeln, das ist ein bisschen größenwahnsinnig, das weiß ich schon. Aber versuchen sollte man's, ein bisschen über den Zaun zu schauen und synthetisch zu arbeiten. Das wird heute auf den Unis nicht mehr honoriert, und darum ist man mit so einem seltsamen Buch wie das, was ich gerade geschrieben habe, ziemlich allein auf weiter Flur. Aber dennoch finde ich, dass es wert war, es zu versuchen. Mal sehen, was die Leute so sagen drüber. Ne?
Vielen herzlichen Dank. Man kann sich einen Überblick verschaffen über das, was der Mensch ist, in dem neuen Buch von Kurt Kottruschall. Mensch, woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen, heißt es. Es liegt vor im Brandstätter Verlag, 316 Seiten für 25 Euro. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der optimierte Mensch ist heute unser Thema und dazu gehört auch die Arbeit an der eigenen Erscheinung. Inzwischen scheint ein durchtrainierter Körper ja sogar die Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben zu sein. Häufig ist das jedenfalls so. Und mein Kollege Thorsten Janczek ist jetzt ins Studio gekommen und hat ein Buch des Historikers Jürgen Marczukat mitgebracht, der sich mit genau diesem Phänomen befasst hat. Das Zeitalter der Fitness heißt es. Wie ist das, Thorsten Janczek? Kuratiert man jetzt seinen Körper, wie man auch seine Facebook-Seite kuratieren würde?
Das kommt darauf an, was man unter kuratieren versteht. Auf der einen Seite könnte Facebook natürlich sozusagen die selbstzweckhafte Präsentation des eigenen Ichs sein, glaube ich aber nicht. Und da kommen wir zum Kern eigentlich dieses Themas. Es ist ja nicht nur die Selbstpräsentation, sondern es ist die Herstellung sozialen Kapitals. Also wir schaffen ein soziales Display, ob das jetzt tatsächlich bei Facebook ist oder in unserem eigenen Körper. Dieses Display kommuniziert mit der Umwelt und sagt, wir sind leistungsstark, wir haben uns im Griff, wir sind optimiert für den Markt des 21. Jahrhunderts, vor allen Dingen für den Arbeitsmarkt, in dem dann Anerkennung durch Selbstführung man erfährt oder aber eben tatsächlich auch demonstriert, ey, ich kann was, ich gehöre zu denen, die vielleicht die Gesellschaft dann die Leistungsträger nennt.
Nun ist Jürgen Marczukat ja Historiker. Gibt es so etwas wie einen Abriss auch der Geschichte der Körperveränderung? Ich erinnere mich, dass es doch auch in der Antike schon üblich war, an der eigenen Silhouette zu arbeiten, wenn wir nur an den Diskuswerfer denken, an diese berühmten muskulösen Statuen. Zeigt er da auch etwas auf?
Ja, aber er setzt in dem Moment an, wo das selbstverantwortliche, leistungsstarke Individuum in Erscheinung tritt. Und das ist ungefähr ab der Neuzeit und eigentlich erst ab der Moderne. Und er fasst die Körperpraktiken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts im Wesentlichen ins Auge. Und das beginnt mit einem ganz einschneidenden Erlebnis oder einer Erscheinung. Nämlich natürlich Darwin, also der Fittere, der Angepasstere, setzt sich durch. Und das Interessante, was Marczukat da beschreibt, ist, wie dieser biologische Begriff, der durch zufällige Mutationen in die Welt kommt, plötzlich zu einem sozialen Begriff wird, in dem die Akteure und die Kollektive es selbst in der Hand haben, sich fitter, besser, angepasster zu machen, dadurch erfolgreicher, dadurch marktförmiger, dadurch auch in der kriegerischen Hinsicht leistungsstärker, also die Turnpraktiken der preußischen Soldaten. Das ist ein militärisches Motiv, das der ganz toll rausarbeitet und am Ende wieder zusammenführt. Also hier haben wir die Arbeitswelt mit den Mittagspausen im Fitnessstudio heutzutage. Früher waren das die Arbeitersportvereine, wo die halt ihre Erschöpfung bekämpfen sollten. Die Angestellten, die plötzlich ein neues, völlig neues Problem hatten, nämlich Ermüdung durch die Langeweile der Büroarbeit. Und dann gibt es die Flankierung dieser ganzen, er nennt das Biopolitik, das heißt das Regieren durch Körper, würde Michel Foucault, von dem er das nimmt, sagen. Das wird flankiert durch ein ganz starkes und auch motivierendes Narrativ. Also manche Fitnessstudio werben damit, dass sie sagen, from zero to hero. Und diese Heldenerzählung ist eine militärische Erzählung. Die Bürgerlichen waren eben nur in der Lage, ihre Heldenhaftigkeit zu beweisen durch das Militär.
Dazu passen ja auch die Sportlerbiografien. Das geht ja auch oft über den sozialen Aufstieg ganz nach oben und dann stürzt man wieder ab. Was hat sich denn insgesamt verändert? Wie ist da Marczukats Diagnose? Hat sich da auch etwas verschoben?
Das Interessante, was Marczukat da rausarbeitet, ist, dass eigentlich nicht der Sport, wie man ihn landläufig versteht, das Zentrum ist, sondern die Herstellung eines fitten Körpers. Also es geht nicht darum, wie man Fußballspieler werden kann von der Kreisklasse zur Nationalmannschaft. Das wäre Sport. Ja? Fitness ist die Herstellung eines fitten Körpers. Das ist das Zentrum der Fitness und das heißt fit für irgendetwas anderes, für den Arbeitsmarkt, in der Sexualität. Also er beschreibt in einem Kapitel, wie Viagra sozusagen die Männlichkeit neu definiert hat als Leistungsstärke.
Das heißt, dieser Leistungsethos ist ganz zentral. Hat er dazu denn eine Haltung? Das sind ja eigentlich alles, so wie Sie es schildern, bei ihm offenkundig auch Aspekte des neoliberalen Verständnisses von Körper.
Genau, Fitness ist eigentlich sozusagen die Alltagserscheinung des Neoliberalismus in ganz zugespitzter Form. Also man könnte sagen, was wir heute erleben, sind eigentlich schlanke Körper für immer schlanker gewordene Unternehmen. Selbstführung, Selbstherstellung, aber das vermeintlich Autonome daran, und da kommt die kritische Seite in diesem Buch zum Tragen, passiert eigentlich sozusagen im Rücken der Akteure. Also man wird gedrückt, genatscht zur Selbstführung. Und wenn Sie sich solche Programme anschauen wie Fit statt Fett, Bundesregierung 2007, dann wissen Sie, dass hier der Körper beeinflusst werden soll, dass die Regierung über die Körper stattfindet. Das heißt, weniger Krankheitsausfälle im ökonomischen, im medizinökonomischen Konzept, weniger Kosten und so weiter. Da setzt Regierung an und da ist er sehr, sehr kritisch und mobilisiert gegen Ende des Buches sowas wie die Body Positivity Bewegung oder die Fat Activists in den USA, die sagen, wir lassen uns das nicht mehr diktieren, unsere Lebensführung, denn heute ist ja die Obsession, wir müssen alles richtig machen. Also natürlich nicht rauchen, richtig essen und so weiter und so weiter. Das ist ja heute fast eine Obsession unserer Gegenwartsgesellschaft geworden.
Also der Körper als Kampfplatz. Vielen Dank, Thorsten Janczek. Wir sprachen über das Zeitalter der Fitness von Jürgen Marczukat. Erschienen im S. Fischer Verlag, 346 Seiten, kosten 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Davon, dass ein unförmiger Körper gesellschaftlich oft geächtet wird, war schon die Rede. Merkwürdigerweise gilt das nicht für jene Getränke, mit denen wir unseren Körper oft zugrunde richten. Ob Champagner, Gin, Tonic, teurer Rotwein, Alkohol hat einen Coolness-Faktor und gehört zum Erwachsenenleben dazu. Die ehemalige Werbetexterin und Autorin Andrea Noack weiß, was das heißt. Sie hat über die Überwindung ihrer Alkoholsucht ein Buch geschrieben und ist jetzt in der Lesart zu Gast. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Albart. Es freut mich sehr.
Frau Noack, Ihr Buch heißt »Die Bestie schläft«. Was bedeutet das denn?
Ja, das gibt so ein paar Fachausdrücke im Bereich Alkoholabhängigkeit und ein Fachbegriff dafür ist Suchtdruck. Das bedeutet einfach, dass wenn man aufgehört hat zu trinken, man ständig das Gefühl hat, jetzt müsste man aber doch einen Schluck Alkohol haben und es ist am Anfang sehr schlimm. Und diese Bestie, ich sage immer, je mehr Alkohol man ihr gibt, desto größer wird sie und desto mehr tobt sie. Und desto schwieriger ist es dann auch, wenn man aufgehört hat, sie zu bändigen.
Also fast so eine Art Tier, mit dem man dann zusammenleben muss.
Ja, kann man so sagen. Also wenn man noch aktiver Alkoholiker ist oder praktizierende Alkoholikerin, wie ich gern sage, dann ist man im Grunde zum Schluss nur noch damit beschäftigt, für seine Bestie zu sorgen, heißt Alkohol herbeizuschaffen und den zu trinken.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch Ihr altes Partyleben, Frau Noack. Und es klingt eigentlich ziemlich toll. Aber irgendwann ist das dann gekippt. Haben Sie sich dann an einem ganz bestimmten Punkt zum Entzug entschieden? Wann war das genau? Was musste passieren?
Es musste passieren, dass ich nur noch Unsinn gemacht habe. Also ich habe schon gemerkt, dass was nicht stimmt, als ich mal aufhören wollte zu trinken, einfach eine kleine Trinkpause zu machen von einer Woche und festgestellt habe, das kann ich gar nicht. Also ich habe mir trotzdem abends wieder was eingeschenkt, das ging überhaupt nicht. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so schön. Aber dann hat es doch noch eine ganze Weile gedauert, bis ich eingesehen habe, dass ich wirklich ein Alkoholproblem habe und du brauchst Hilfe.
Was mir auch sehr klar geworden ist bei der Lektüre Ihres Buches, ist, dass es gesellschaftlich so akzeptiert ist, dauernd zu trinken. Das macht es vermutlich besonders schwer.
Absolut. Und zwar war es bei mir eben auch so, dass ich eine Gesellschafts- und Feiertrinkerin war. Deshalb fiel das ganz lange gar nicht auf, dass ich so viel getrunken habe, weil meine Freunde in der Regel auch viel getrunken haben. Nur später, also so dann kurz vor ich wirklich einen Entzug machen musste, habe ich halt zu Hause noch weiter getrunken. Na, da war die Party zu Ende und ich bin nach Hause gekommen und habe mir erstmal noch schön ein Gläschen eingeschenkt und dachte auch, ja, das war jetzt so ein schöner Abend. Also ich habe mir da lange was vorgemacht.
Hat denn Ihre Biografie oder auch der Umgang mit Alkohol etwas Typisches? Ist das etwas, was Ihnen dann auch begegnet ist beim Entzug bei anderen Patienten?
Also keine zwei Alkoholiker sind gleich. Aber es gibt dann doch schon viele Gemeinsamkeiten. Und was ich festgestellt habe, insbesondere eben bei Frauen, vielleicht nicht allen Frauen, aber sagen wir mal so etwa der Hälfte, liegt in der Kindheit eine Gewalterfahrung vor. Und das ist oft eine tiefer liegende Ursache, aus der man alkoholabhängig wird.
Wie gelingt es denn dann, diesen Ursachen überhaupt auf die Schliche zu kommen? Geht das nur über einen, wie Sie es nennen oder wie es in der Fachsprache auch heißt, qualifizierten Entzug und die entsprechende Begleitung?
Ich würde fast sagen, ja. Also in dem Fall, wenn wirklich so eine Gewalterfahrung vorliegt, dann kann man das eigentlich nicht aus eigener Kraft schaffen. Zumal man ja erstmal nüchtern werden muss, um das überhaupt zu erkennen. Und wie gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt schafft eine Alkoholikerin oder ein Alkoholiker das nicht mehr aus eigener Kraft. Was auch keine Willensschwäche oder Charakterschwäche ist, sondern ein Symptom der Erkrankung einfach.
Sind denn die Einrichtungen, die es gibt, Sie schildern das am Beispiel von Hamburg, sinnvoll nach Ihrem Eindruck?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mir ist es so gegangen, dass ich im Entzug zum ersten Mal mich eigentlich zurückgelehnt habe und gedacht habe, Gott sei Dank, jetzt ist jemand da, der mir hilft. Jetzt kann ich da mal wirklich Verantwortung abgeben. Und es ist jetzt so, dass ich offiziell krank bin und nicht mehr die Trinkerin, die Feierin, die Gesellschaftsnudel, die halt nicht aufhören kann zu trinken.
Welches sind denn dann die schwierigsten Momente? Es ist ja ein sehr langwieriger Prozess.
Also der erste schwierige Moment ist eigentlich, wenn man nach dem Entzug aus dem Krankenhaus rauskommt und dann mit eigener Kraft an dem ganzen Alkohol vorbeigehen muss, der überall in unserer Gesellschaft zu sehen ist und dem man eigentlich nicht entkommen kann. Im Entzug ist man ja noch geschützt, dort gibt es keinen Alkohol, aber dann, wenn man rauskommt, kommt der erste schwere Moment.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel Sie bemerken, dass in fast jedem Fernsehkrimi getrunken wird.
Unfassbar. Also generell, was im Fernsehen getrunken wird, nicht nur in den Krimis. In jeder Komödie, in jeder Familiensendung, in allem. Abends wird erstmal ein Fläschchen Rotwein aufgerissen oder ein Fläschchen Weißwein. Beim Essen überall. Also das gehört anscheinend dazu, abends einen Wein zu trinken. Ist mir dann erst aufgefallen, vorher nie.
Nun mussten Sie sich ja auch einrichten in diesem neuen abstinenten Leben, Frau Noack. Was hat sich geändert? Also auch was so Gefühle und Wahrnehmungen angeht. Ist es ein großer Unterschied gewesen zu früher?
Sehr großer Unterschied. Also jetzt aus der Rückschau würde ich fast sagen, als ich noch getrunken habe, bin ich mehr oder weniger blind durchs Leben gestolpert. Und jetzt mit der Nüchternheit ist wie so ein Grauschleier runtergerissen. Ich nehme das Leben ganz anders wahr. Ich nehme auch Gefühle ganz anders wahr. Ich habe wieder eine Intuition. Ich kann auf mein Bauchgefühl vertrauen. Also das ist schon durchaus ein ganz anderes Leben.
Haben Sie denn den Eindruck, Andrea Noack, dass man heute offener umgeht mit Erkrankungen wie Alkoholismus? Es gab ja eine ganze Reihe von Büchern auch zu diesem Thema.
Also ich habe das Gefühl, es gibt mehr Informationen und auch ein größeres Bewusstsein, aber meiner Meinung nach immer noch nicht genug, weil vor allen Dingen Leute, die kein Alkoholproblem haben, die können das gar nicht nachvollziehen. Wieso kann man nicht einfach aufhören zu trinken? Und deshalb finde ich schon, dass da noch einiges an Arbeit und Bewusstsein notwendig ist, um dieses Risiko in eine Abhängigkeit reinzurutschen, zu minimieren.
Sie haben in Ihrem Buch einen ganz bewusst flapsigen Tonfall gewählt. Man kann es lesen wie einen Roman. Warum war das für Sie notwendig?
Das Thema ist schon ernst genug. Das ist wirklich eine schwierige Sache. Und da dachte ich, dann kann nicht auch das Buch noch so schwer sein. Und es geht den Leuten einfach viel näher, wenn man in die Geschichte eintauchen kann. Deshalb habe ich versucht, das wie einen Roman zu schreiben. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist und freue mich auch, wenn die Leute das so wahrnehmen.
Vielen Dank, Andrea Noack. Es ging um Ihren Erfahrungsbericht »Die Bestie schläft, meine Alkoholsucht und wie ich sie überwand«, so heißt der Band, erschienen bei Blessing, 384 Seiten, kosten 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Das Wesen des Menschen und ob und wie sich menschliche Gesellschaften optimieren lassen, haben wir heute schon aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Jetzt soll es um die genetischen Voraussetzungen gehen. Vielleicht sind uns die Fähigkeiten zur Kooperation und Freundschaft sogar eingeschrieben. Dazu hat der Soziologe Nikolas Alexander Christakis ein Buch vorgelegt, Blueprint, wie unsere Gene das gesellschaftliche Zusammenleben prägen, so heißt es. Die Kritikerin Susanne Billig ist jetzt im Studio. 600 Seiten über die Frage, wie Gene sich auf unser soziales Leben auswirken. Warum so ein dickes Buch? Wie behandelt der Autor das Thema?
Ja, er macht das sehr, sehr, sehr gründlich, daher der beeindruckende Umfang dieses Buches. Und Nikolas Christakis weiß einfach, dass er hier ein kontroverses Thema in den Blick nimmt. Ja, das ist diese alte Kontroverse Nature oder Nurture. Gibt es so etwas, darf man das sagen, genetische Prägungen unseres kulturellen und sozialen Verhaltens? Und er beantwortet das tatsächlich mit einem klaren Ja. Aber es ist eben sehr differenziertes Ja. Bei weitem nicht alles, was Menschen tun und lassen, ist für ihn genetisch auch nur mitbedingt, sondern er möchte ganz präzise herausschälen, was den biologischen Rahmen dieses Kulturwesens Mensch ausmacht. Und dazu erzählt er von Forschungsstudien, ethnologischen Untersuchungen an den verschiedensten Kulturen weltweit. Er schaut sich Gesellschaftsexperimente an, ganz spannend, Schiffbrüchige, die auf einsamen Inseln stranden oder religiöse Sondergemeinschaften, die so ihre eigenen Welten zu erzeugen versuchen. Er guckt, wie Kinder sich verhalten, was es für Freundschaften bei Tieren gibt. Und aus all dem zieht er wichtige Argumente, die ihn sagen lassen, ja, es gibt so etwas wie Universalien in der sozialen Ausstattung des Homo sapiens, und zwar quer durch alle Zeiten, quer durch alle Kulturen.
Das klingt nach einer sehr anregenden Lektüre, wie Sie mir das jetzt so schildern. Was arbeitet Christakis denn insgesamt heraus über den Einfluss der Gene auf unser soziales Verhalten?
Ja, er bricht das herunter auf so eine Handvoll biologischer Grundbedingungen, die uns alle einen. Also Menschen sind biologisch geeicht auf die Betonung persönlicher Identität, auf flache Hierarchien, auf die enge Bindung an einen Partner, eine Partnerin und an ihre Kinder, auf soziales Lernen und auf Kooperation. Das ist so in a nutshell das, was er da sagt. Mhm. Und er formuliert sehr schön, er schaut sich auf der ganzen Welt um und sagt, Menschen sind genauso wenig imstande, Gesellschaften zu gründen, die diesen positiven Anlagen zuwiderlaufen, wie Ameisen jetzt einen Bienenstock bauen könnten. Auf diesem evolutionären Erbe zur Kooperation hin setzen die typischen kulturellen Prozesse, die uns Menschen auszeichnen, auf. Und er zeigt im Laufe seines Buches dann auch sehr schön, wie da immer so ein Ping-Pong zwischen Gen und Kultur ist. Also kaum hatten die Menschen das Feuer entdeckt oder gezähmt, konnten sie dann eben kochen, da konnten sie ihre Nahrung konzentrieren, hatten sie mehr Energie, das Gehirn konnte wachsen und das hat ihre kulturellen Möglichkeiten dann wieder weitergemacht.
Das ist jetzt aber so alles sehr idyllisch, wie Sie das darstellen. Und nun erleben wir aber ja in dem Moment, in dem wir die Zeitung aufschlagen, das Gegenteil. Es gibt Kriege, Menschen gehen aufeinander los. Wie passen diese Phänomene in das Bild, das Christakis zeichnet?
Da muss er sich natürlich auch mit befassen, das ist ganz klar. Das soziale Lernen hat eine Schattenseite. Also wir richten unsere Aufmerksamkeit gern auf Dinge, auf die andere auch schauen. Wir gucken uns halt Verhalten von anderen ab. Wir schließen uns den Handlungen anderer an. Wir begünstigen unsere eigene Gruppe gern, der wir uns angeschlossen haben. Und das eben macht uns alles verführbar für gruppenbezogene Vorurteile, gruppenbezogene Gewalt. Das heißt jetzt nicht, dass uns der Nationalismus oder Rassismus in die Gene geschrieben wäre. Das wäre Unsinn, das ist ihm viel zu einfach. Aber es bedeutet eben, dass wir sehr gut aufpassen müssen, wo wir soziale Zugehörigkeit hindefinieren. Also jetzt mal in meinen Worten, wenn ich sage, ich fühle mich wunderbar verbunden der vielfältigen Nachbarschaft in der Stadt, ist das was ganz anderes, als wenn ich sage, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und er will immer dem Reduktionismus hier eine Absage erteilen. Also er spricht immer differenziert, er spricht nie über genetische Einflüsse, ohne auch die Freiheiten der Kultur zu betonen. Und für mich gehört das ebenso in die Reihe der neuen Sachbücher und auch neuen Forschungen, die das Tiersein des Menschen auf eine komplexe Weise in den Blick nehmen wollen.
Gibt es denn so etwas wie ein sozialpolitisches Programm bei Christakis?
Ja, das kann man so nicht sagen. Er skizziert so ein bisschen am Ende seines Buches, was das so alles beinhaltet an weitergehenden Überlegungen. Also wenn er zum Beispiel nochmal aufmerksam macht, hinten im Buch, unsere Bedürfnispyramide ist nicht erst kommt das Fressen und die Moral, sondern es ist umgekehrt. Weil wir Menschen kooperieren, sind wir im Verbund miteinander überhaupt erst in der Lage, unsere Bedürfnisse nach Schlaf, nach Nahrung zu befriedigen. Das gilt für Großstadtbewohner genauso wie für Jäger und Sammler. Wer einsam ist, schläft schlecht. Wer mutterseelenallein im Krankenhaus liegt, wird nicht gesund. Und das sagt hier mal nicht ein Sozialpädagoge, und nicht eine Theologin, sondern das sagt einer, der nach den genetischen Determinanten des Menschseins sucht. Und das ist für mich das Gewicht dieses Buches.
Vielen Dank, Susanne Billig. Sie stellte uns Blueprint, wie unsere Gene das gesellschaftliche Zusammenleben prägen, von Nikolaus Alexander Christakis vor, übersetzt von Jürgen Neubauer. Erschienen ist der Band bei S. Fischer, 600 Seiten für 26 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.